Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Es ist kein Geheimnis, dass einiges schiefläuft in der Welt. Klimawandel, Ressourcenverschwendung, Hamsterrad. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Das denken sich mittlerweile viele. Aber wie können wir unser Leben konkret gestalten, um es zukunftsfähiger, freier, nachhaltiger zu machen? Die Idee vom Wohnwagon hat es für uns bei der Gründung 2013 so richtig auf den Punkt gebracht. So kann zukunftsfähiges Leben ausschauen. Wir haben viel Herzblut und Forschungszeit investiert, um echt geschlossene Kreisläufe anbieten zu können. Mit unseren Autarkiemodulen für Strom, Wasser und Wärme stellen wir einen hohen Wohnkomfort und eine unabhängige Versorgung sicher. Ohne externe Anschlüsse, mit erneuerbaren Energien und natürlichen Prinzipien.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Und genau so klang es vor 12 Jahren, als die österreichische Firma Tiny House Wohnwaggon in den Markt ging. Und sie wollte etwas herausbringen, was es noch nie gab. Autarke und anschlussunabhängige Tiny Houses. Und ihr Erfolg in den ersten Jahren schien ja auch wirklich recht zu geben. Jeder Journalist, der irgendetwas auf Energiewende und Ökologie Wert legte, hatte sie sofort in dem Fokus und es wurde daraus ein riesiger Hype. Das war die Herausforderung der letzten 10, 12, 15 Jahre. Einfach ein kleines Häuschen mitten auf die Wiese stellen, brauche kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser, ich kann alles selbst und die Radieschen kann ich im Garten auch noch selber pflanzen. Doch die Realität, dass die Erde sich nicht nach der Energiewendepolitik dreht, hat auch die Firma Wohnwaggon schnell eingeholt und so hörte man die Theresa May, die Geschäftsführerin, schon wenige Jahre später wie folgt. Hört zu.
So, liebe Leute, ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch und damit herzlich willkommen zum Wohnwaggon Autarkie TV. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an, damit es mal draußen ist. Und diese lautet für viele Tiny House Enthusiasten ein Schlag in die Magengrube. Es gibt ein Baurecht.
Doch ungeachtet dieses Realitätsschocks, dass man sich vielleicht an bestehenden Gesetzen orientieren sollte, lief der Hype natürlich weiter und es wurde positiv über Autarkie bundesweit, europaweit besprochen. Tatsächlich ist die ganze Autarkie-Euphorie maßgeblich auf die Firma Wohnwaggon aus Österreich zurückzuführen. Ja, und ihre Anhänger fanden sie nicht nur in Österreich, sondern auch in Liechtenstein, in der Schweiz und natürlich auch in Deutschland. Dass unternehmensintern bereits seit Jahren existenzielle Probleme bestanden, hat eigentlich die Öffentlichkeit kaum mitbekommen, bis zum Jahre 2025. Für viele Außenstehende, wahrscheinlich völlig überraschend, musste das Unternehmen im Dezember 2025 den Insolvenzantrag stellen. So, und darüber müssen wir jetzt intensiver sprechen und dafür habe ich die Geschäftsführerin Theresa May jetzt am Apparat. Hallo Theresa.
Hallo Peter.
So, wir kennen uns ja schon, wir haben ja schon vor 2 Jahren mal Kontakt gehabt miteinander. Das ist jetzt eine andere Situation, da konnten wir noch vor 2 Jahren jubeln, jetzt anscheinend nicht mehr so sehr. Du hast einen Insolvenzantrag stellen müssen im Dezember letzten Jahres, nachdem das Unternehmen ja nun mittlerweile, ich glaube 13 Jahre, 2013 gegründet, durchaus nicht unbekannt. Du gehörst ja zu den etwas bekannteren, also wahrhaftig im europäischen Tiny House Markt. Was ist da los gewesen? Erzähl es mal bitte aus deiner Situation, wie die Lage ist.
Ich freue mich, dass wir da heute das Gespräch dazu führen können, weil mir auch gerade in Krisensituationen einfach offene Kommunikation total wichtig ist. Und ja, was ist passiert im Dezember? Grundsätzlich haben wir bei Wohnwaggon viel vor, immer gehabt und wollten einfach auch mit den Häusern und mit den Projekten, die wir realisieren, an Anstoß liefern. Wie kann das Wohnen in der Zukunft ausschauen? Wir machen das, was wir tun, seit 2013 mit vollem Herzblut, mit viel Einsatz und auch dem klaren Commitment zu einer Produktion in Österreich, zu Facharbeitern, die hier einfach das Gebäude herstellen. Und das ist mit schwierigen Rahmenbedingungen verbunden, immer gewesen. Also Vorschriften, Wahnsinn, du kennst das zur Genüge, steigende Lohnkosten, steigende Fixkosten. Wir haben uns dem immer gestellt, weil wir gesagt haben, na, das wollen wir aber, wir wollen hier produzieren, wir wollen diese Materialien verwenden. Und wir haben immer, natürlich, man trifft als Unternehmer gewisse Annahmen und ich wollte immer zu einem Mittelstandsbetrieb werden, der, mein Ziellinie war immer 50 Häuser im Jahr baut. Das war so mein Bild von dem Unternehmen, wohin wollen wir wachsen.
Das ist eine Hausnummer.
War ambitioniert, es hat sich aber, also diese Wachstumsschritte, die wir von, sage ich mal, 2020 bis 23, 24 noch gesetzt hatten, haben das abgezeichnet, dass das durchaus realistisch ist. Wir hatten auch 2024 dann nochmal eine Kapitalerhöhung, einen Investor, der mit eingestiegen ist. Genau auf dieses Szenario, da wollen wir hin. Was ist passiert? Im Grunde ist das, was passiert ist, schon 2024 passiert. Wir sind 23 schon auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz gewesen. Also quasi ganz gut so in die Richtung, wo wir hin wollten. 24 ist da der Umsatz auf die Hälfte eingebrochen. Wir haben es jetzt ein Jahr geschafft. Ich meine, wie es bei dir war, es ist in der Baubranche jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Die letzten zwei Jahre waren einfach absolute Krisenjahre. Und wir haben das im Team gemeistert. Wir haben die Produktion teilweise umgestellt. Wir haben Maßnahmen intern getroffen, damit wir mit diesem kleineren Umsatz trotzdem durchkommen. 24 gekämpft, 25. Das ganze Jahr eigentlich gekämpft, aber so schon mit diesem schweren Rucksack, den man einfach gepackt hat auf, eigentlich will ich deutlich größer sein. Und Ende 2025 war es dann so, dass sich für uns abgezeichnet hat, dass auch das Jahr 26 kein Jahr wird, wo wir wieder in unsere vorherige Größe kommen. Also es war dann einfach, es kommen eh Aufträge rein, aber jetzt nicht so viele, dass man sagt, ich komme wieder zu diesen 10 Millionen von 23. Und für mich war dann einfach im Dezember der Punkt erreicht, wo mir klar war, ich kann nicht noch ein Jahr kämpfen und immer auf Anschlag agieren, sondern ich muss das Unternehmen so gesund schrumpfen, dass wir mit einer kleineren Auslastung, mit weniger Projekten gut dastehen, solide dastehen und den Kunden eine Sicherheit bieten, die er mit diesem Kauf bei uns einfach viel Vertrauen ins Unternehmen legen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du möchtest jetzt dich gesund schrumpfen. Ich halte als Kaufmann nicht so viel, diese Begriffe zu verbinden, weil gesund ist nicht schrumpfen, aber das hat sich anscheinend so eingebürgert, von gesund schrumpfen dann zu sprechen, ja. So krank wachsen ist das Gegenteil dann. Aber wenn ich das so sehe, ihr habt einen Insolvenzantrag gestellt, ich habe jetzt also die Zahlen hier von der AKV von 5,7 Millionen bei 228 Gläubigern. Tu mir einen Gefallen, wie häuft man bei einer Gesellschaft innerhalb von 13 Jahren mit einem Eigenkapital, einem Gesellschaftskapital von 42 oder jetzt 49.000 Euro, 5,7 Millionen an? Wie geht das?
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie wird dieser Insolvenzantrag gerechnet und was steckt da dahinter? In dem Antrag stecken zum Beispiel auch alle Kundenanzahlungen drinnen von laufenden Projekten. Das
ist ja gut, aber die sind da trotzdem...
Viele hunderttausend Euro.
Die sind da trotzdem, wenn jetzt die Insolvenz, das Insolvenzverfahren negativ läuft, sind sie ja trotzdem, also Schulden da.
Ja, genau. Es ist nur, der Sanierungsplan ist so ausgelegt, dass wir alle Projekte, die im Bau sind, weiterhin bauen dürfen.
Okay.
Also das war mir auch ganz wichtig bei diesem Antrag, dass wir das Verfahren so auslegen können, dass die Produktion ganz normal weiterläuft. Da haben wir gut drauf hingearbeitet und das auch genehmigt bekommen, auch bei dem gestrigen Termin wieder die Fortführung quasi bestätigt bekommen, sodass quasi dieser große Schaden, der entstehen würde, wenn Kunden ihre Anzahlung verlieren, weil nicht mehr weitergearbeitet werden kann und weil wirklich das Gebäude nicht mehr umgesetzt werden kann, den mussten wir quasi nicht in Kauf nehmen. Und ansonsten sind es großteils ja eben Bankschulden durch dieses Wachstumskapital, das wir da aufgenommen haben auf Zielfirmengröße 50 Häuser im Jahr. Wir werden dieses Jahr 15 Projekte realisieren, also deutlich andere Firmengröße, mit der wir da budgetieren. Und ja, die Anzahl der Gläubiger ergibt sich ein bisschen auch aus der Kleinteiligkeit von unserem Geschäft. Wir vermieten Hotelzimmer, da sind dann auch jeder Storno, ist dann gleich ein Gläubiger. Mhm. Wir sind auch ein Webshop, das heißt, jede kleine Rückgabe von einem Shopartikel ist auch eine Gläubigeranzahl. Wirkt natürlich dann auf Papier deutlich.
Okay. Bleibt aber trotzdem dann 5,7 Millionen, nicht wahr? Jetzt aber zu Ihrer, du hast es gerade erwähnt, ihr plant jetzt gesund schrumpfen, 15 Häuser pro Jahr. Jetzt lese ich auch, dass die Insolvenzgläubiger eine Quote von 30% von dem bekommen sollen. Wenn ich jetzt die 5,7 Millionen nehme, sind 30%, also 1,7 Millionen Euro. Wenn alle jetzt einverstanden sind und mitmachen. Das möchtet ihr in zwei Jahren zurückzahlen. Jetzt sagst du 15 Häuser pro Jahr. Das berechne ich mal so nach den vier Grundrechenarten. Das sind 30 Häuser. Da wollt ihr 1,7 Millionen dann zurückzahlen, an Gewinnen machen. Das sind dann also so bummelig 60.000 Euro Gewinn pro Haus. Und wenn ich dann sehe, dass ihr im besten Gewinnjahr 2022 gerade mal 93.000 Gewinn gemacht habt im ganzen Jahr und jetzt wollt ihr fast so viel pro Haus schaffen. Tu mir einen Gefallen, das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht.
Das fängt schon einmal bei der Grundbasis an, die bei dir jetzt nicht ganz richtig ist.
Okay.
Also von den Forderungen, die angemeldet sind und die zulässig sind im Sanierungsverfahren, sind das keine nachrangigen Forderungen, die zugelassen sind. Die zählen aber auch in diesem Anmeldeverzeichnis dazu. Wir haben einiges an Nachrangkapital und Finanzierungen auf die Beine gestellt. Also das, was aktuell angemeldet ist an Forderungen, das kann ja noch bis zum Ende vom Sanierungsprozess angemeldet werden, liegen wir ungefähr bei 3,5 Millionen Euro angemeldete Forderungen.
Okay, dann lass uns nur 3,5 Millionen nehmen. Davon 30% sind dann immer noch 1,2 Millionen. Durch 30 Häuser sind immer noch also dann ein Betrag von 40.000 Euro pro Hausgewinn. Das heißt, ihr habt aber bisher gerade mal für zweieinhalb Häuser Gewinn gemacht in dem besten Jahr. Und vorher habt ihr also permanent bis zu 792.000 Euro im Jahre 2019 Verlust gemacht. Und jetzt sollt ihr schwuppdiwupp durch Schrumpfen Gewinne machen, wie ihr es noch nie gemacht habt.
Wir haben diese Deckungsbeiträge pro Projekt das ganze letzte Jahr zeigen können. Also
wo?
Ja, 24 als auch 25 ist die Deckungsbeitragsrechnung pro Haus so hoch, dass sich der Sanierungsplan gut ausgeht. Schon auch mit der Unterstützung von unseren Gesellschaftern. Also die Zahlungen, das du jetzt so darstellst, muss man quasi Gewinn machen oder kommen von unseren Kunden, das sehen wir nicht so, sondern da gibt es einfach auch Unterstützung von unseren Gesellschaftern, zu der ich auch dazugehöre. Wir gehen da auch noch einmal mit privatem Geld hinein, damit sozusagen diese Bezahlung der Quote.
Wie viel willst du denn dann an privatem Geld reingeben, Theresa? Von dir selbst, höchstpersönlich?
Das sind sehr intime Fragen, Peter.
Ich bin Kaufmann und ich bin Unternehmer und das ist das, was mich interessiert. Also nicht, dass du es böse nimmst, aber wenn ich sehe, dass du im allerersten Jahr schon das Gesellschaftskapital verballert hast, schon negatives Eigenkapital, da wäre ich zum Insolvenzrechtler im Jahre 2013 gelaufen, damit ich als Geschäftsführer nicht hafte. Also deswegen, also...
Wir haben ja gestartet mit einem Crowdfunding.
Mit fremder Leute Geld, ja, genau.
Also wir waren deswegen zu Beginn, war das quasi Eigenkapital deswegen negativ, weil wir die Finanzierung für den Prototypenbau ja über ein Crowdfunding auf die Beine gestellt haben. Die ja explizit auf das eingezahlt haben.
Ja, nun aber zurück zur Frage. Du sagst also, Gesellschafter wollen noch was einzahlen. Nicht böse sein, aber wenn ich die Zahlen sehe, ich habe sie ja vorliegen, sind ja öffentlich. Du bist mit 30% beteiligt und von diesen 30%, ich glaube 12.000 Kapital hast du also gezeichnet, hast du selber gerade mal die Hälfte eingezahlt, 6.000 Euro. Stehst du nicht zu deinem Unternehmen, dass du nicht mal dein eigenes Gesellschafterkapital einzahlst?
Mein Gesellschaftskapital ist vollständig eingezahlt, Peter, da hast du veraltete Daten.
Wir haben im Zuge der Kapitalerhöhung
2024 alles glatt gezogen.
Ah, sie sind okay, alles
erforderlich. Also die Einlagen, die ich über die letzten Jahre geleistet habe, siehst du nicht in der Stammeinlage. Ja. Die Stammeinlage ist in Österreich 35.000 Euro, wo die Hälfte einzuzahlen ist, bei der GmbH-Gründung. Das, was ich eingelagt habe, das Unternehmen liegt deutlich höher, das liegt in der Kapitalrücklage.
Okay.
Dann müsstest du die detaillierten Buchhaltungszahlen sehen, die liegen dir nicht vor.
Du hast recht, ich habe tatsächlich den 24er-Daten hier. Das ist das Einzige, was ja momentan öffentlich zugänglich ist. Dankeschön.
Deswegen. Und du kannst dir sicher sein, dass ich so viel, also das, was ich in den letzten 12 Jahren im Unternehmen eingebracht habe, sowohl an Geld als auch an Arbeitsleistung, ist ein ganz klares und deutliches Zeichen dafür, dass ich zum Unternehmen stehe. Ich
habe
selbst auch ein Haus gebaut mit Wohnwagen. Ich habe sehr viel in der Produktentwicklung gemacht, sehr viele Jahre das geringste Gehalt gehabt im Unternehmen.
Dafür ist so ein Interview da, dass wir auch Fehlinformationen korrigieren. Insofern absolut völlig in Ordnung. Gut, das heißt, du hast noch 2 harte Jahre vor dir. Das ist, glaube ich, jetzt, das heißt bei euch in Österreich ja Tagsatzung. Das ist dann also ein Termin, also vor Gericht, wo dann die Gläubiger mit den Geschäftsführern zusammenkommen.
Es ist allerdings auch in Österreich, also grundsätzlich ist diese Sanierungstagsatzung der Abstimmungstermin, wo man dann zeigen muss, der Sanierungsplan ist für alle Gläubiger vorteilhafter als eine Schließung vom Unternehmen.
Okay.
Und das, was wir mit dieser Anmeldung von der Sanierung und mit dieser Aussage, ja, wir können auf kleinerem Fuß bestehen, das zeigen auch, also die, wie du gesagt hast, na, du möchtest jetzt mal sehen, okay, wo kommt was her?
Ja.
Warum sind die Verluste entstanden? Die Verluste sind nicht entstanden, weil die Projekte schlecht funktionieren. Die Verluste sind entstanden, weil wir einfach ein paar Mal mega Pech hatten. Zum Beispiel mit Subunternehmen, die ausgefallen sind, mit Produktionsverzögerungen, die wir durch Genehmigungsverzögerungen einfach hatten. Nicht, weil die Projekte schlecht kalkuliert sind oder schlecht funktionieren.
Okay.
Und das heißt, wir können eigentlich mit einem soliden und wenig optimistischen Plan diese nächsten 2 Jahre in Kombination mit dem, was die Gesellschaft damit einbringen, gut schaffen. Ich glaube auch, also wir sind in sehr guter Abstimmung mit den großen Gläubigern, die wir uns dran sind. Das ist hauptsächlich die Bank. Wir sind da in gutem Austausch und in Österreich scheitern Sanierungspläne normalerweise nicht an dieser Abstimmung. Da ist im Normalfall jeder dafür, weil niemand was davon hat, wenn ein Unternehmen danach Konkurs anmelden müsste, weil das wäre die Konsequenz,
dann wäre alles weg,
angenommen wird.
Ja.
Es ist aber auch klar, wir haben nirgends die Goldreserven versteckt hinter unserer Schafwolle in der Werkstatt.
Nicht?
Das bringt niemand was.
Okay.
Weiß nicht, wie es das du machst in deinen Projekten.
Naja, bei mir auch nicht, nein.
Wir wollen weitermachen.
Ja.
Wir wissen, wir haben uns, also es ist jetzt auch ein Sanierungsantrag, ist jetzt nichts, wo man sich rühmen kann. Mhm. Wir haben uns verschätzt, wie gut wir wachsen können. Mhm. Wir haben uns verschätzt, wie schnell das geht, wie, wann man sozusagen auf welche Firmengröße kommt und welche Schulden bedienen kann. Ist so.
Ja.
Will ich nicht beschönigen. Wir hatten letztes Jahr auch ein paar Mal Pech, wo wir einfach für Subunternehmer eingesprungen sind, weil wir den Kunden helfen wollten und dann da gestanden sind mit dem Schaden. Stehe ich auch dazu, dass wir das so entschieden haben, so gut wir konnten, dieser Verantwortung gerecht zu werden, aber heißt einfach in der Summe, dass uns dieser Rucksack zu schwer geworden ist.
Okay.
Und ich habe ein tolles Team, die sind mega motiviert, die brennen mit Herzblut dafür, wirklich tolle, nachhaltige Bauprojekte umzusetzen. Wir haben auch sehr zufriedene Kunden und mit diesem Umfeld ist einfach jetzt dran, okay, dann auf kleinerem Fuß. Dann das Eingestehen, okay, dass wir einfach zu groß geworden sind und den Rucksack zu schwer gepackt haben, ja, umstrukturieren, neu denken und auf kleineren Fuß weitermachen.
Dann eine letzte Frage und ich denke, dann gibt es also nur noch die Möglichkeit, es abzuwarten, wie euer Verfahren jetzt die nächsten Wochen durchläuft und ob es hoffentlich positiv läuft. Ihr habt einen Gesellschafter dazu bekommen mit Eigenkapital. Du hast einen Geschäftsführer, Kollegen bekommen, den Dr. Stadler. Bitte auch da korrigiere mich, falls ich da was falsch gesehen habe. Ich habe auf eurem Impressum, auf der Website nur dich gesehen. Ist der noch da?
Ja, ja, der Lothar ist Mitgeschäftsführer. Danke für den Hinweis. Wir können
das wäre nett, weil da stehst nur du und der Dr. Lothar Stadler nicht. Also
nein, der Lothar ist eine Riesenstütze. Wir machen das auch, also tragen diesen Prozess auch gemeinsam, einfach um da mit vier Augen drauf zu schauen und das gut zu machen, diese Sanierung, da verantwortungsvoll zu agieren und sind gute Dinge. Also wir haben jetzt auch wahnsinns Feedback gekriegt von der Community. Wir haben gerade zwei neue Aufträge reinbekommen. Also wir sehen auch, dass der Wunsch da ist, dass es uns weiter gibt. Wir wollen auch weitermachen. Und ja, wir bleiben dran, halten die Ohren steif und hoffen, dass dieses Sanierungsverfahren jetzt gut gelingt.
Dann alles Gute, ich drücke die Daumen. Wir verfolgen es weiter und gib gerne Rückmeldung, wenn du was Neues an Informationen hast. Danke für das Gespräch, Theresa, und alles Gute nach Österreich.
Danke, Peter.
So, das war jetzt das Interview mit der Geschäftsführerin der Firma Wohnwaggon aus Österreich, der Theresa May. Bevor wir jetzt in die nähere Analyse gehen, darf ich darauf hinweisen, dass das Insolvenzverfahren jetzt im Januar 2026 nach wie vor am Laufen ist und noch keine Entscheidung gefällt worden ist, ob es eine Fortführung gibt oder nicht. Trotzdem sollten wir vielleicht etwas näher in die Materie hineingehen, um zu hinterfragen, was da wirklich passiert ist. Also halten wir erstmal fest, an der Öffentlichkeitsarbeit kann es definitiv nicht gelegen haben. Theresa May ist ja selbst Marketingfachfrau und sie hat ein Marketing aufgebaut, das war wirklich erste Sahne. Und wenn wir die Aussage von Theresa May zugrunde liegen, dass sie bis zu 10 Millionen Jahresumsatz geschafft hat, dann ist das schon eine echte Hausnummer gewesen. Aber der Umsatz allein macht es ja nicht. Wir müssen ja auch mal sehen, was dahinter steckt. Und wie heißt so der schöne Spruch, wir machen nur 1 Euro minus pro Produkt, aber die Masse macht's. Nun wird es sich aber bei der Firma Wohnwaggon nicht um 1 Euro Verlust pro Wohnwaggon gehandelt haben, sondern um ein wenig mehr. Und natürlich habe ich mir dazu die Geschäftsberichte einmal heruntergeladen, damit wir uns sie näher anschauen können. Bereits im Gründungsjahr 2013, das übrigens erst im Juni anfing, wo also nur ein halbes Jahr Zeit war, hat das Unternehmen bereits ein negatives Eigenkapital von über 63.000 Euro produziert. Also so manchem Geschäftsführer und ebenfalls auch meine Person würde jetzt schon Angst und Bange werden, weil ich eine persönliche Haftung als handelnder Geschäftsführer habe. In solchen Fällen kann bereits die Insolvenzverschleppung drohen. Die Frage, die natürlich jeder Unternehmer sich stellt, was ist mit der Kohle? Dazu lass uns mal den Mitgesellschafter und Aktivisten innerhalb des Unternehmens Christian Franthal hören.
Wohnwaggon ist erstens einmal ein umweltpolitisches Statement. Wir haben vor 1,5 Jahren mit dem ersten Crowdfunding einmal begonnen und haben dann bis zum März 2013 einmal die ersten 70.000 Euro aufgestellt für diesen Prototypen. Wir werden sofort immer angesprochen, egal wo wir stehen, kommen die Leute und fragen sofort, was ist das, was seid ihr, was macht ihr? Das gefällt uns halt, das gefällt mich als Designer und als Künstler auch persönlich, dass das ein bisschen aufgegangen ist.
Also neben den knapp über 40.000 Euro Gesellschaftskapital, das übrigens nicht einmal voll eingezahlt worden ist, hat man auch noch über Crowdfunding 70.000 Euro eingesammelt. Das mag zwar schön klingen, wenn er sagt aufgestellt, aber letztendlich haben die gesagt, wir haben keine Kohle, gib mir Geld, damit wir irgendwas spielen können. Der Start lief also weitestgehend schon mal mit fremder Leute Geld. Da fällt es natürlich auch leicht, mit fremder Leute Geld umweltpolitische Statements abzugeben. Also halten wir für die ersten 6 Monate im Jahre 2013 fest. 42.000 Euro Eigenkapital, 70.000 haben andere gespendiert und dann noch 63.000 minus. Macht unter Hinzuziehung der 4 Grundrechenarten 175.000 Euro operatives Minus. Also sorry, als Kaufmann habe ich da irgendwie so die Querverbindung. Öko-Village in Hannover. Grüne Politiker sponsern Steuergelder ohne Ende für ein völlig sinnbefreites Thema. Auch hier keine Kohle da, aber alles wird verbrannt. Aber bereits im Jahre 2014, also im ersten vollen Geschäftsjahr, sollte es richtig aufwärts gehen, da hat man zumindest 8.000 Euro plus gemacht. Wenn ich nämlich die Zahlen richtig deute, haben sie im Jahre 2014 immerhin 64.000 Euro an Fördergeldern eingesammelt. Nach meiner kaufmännischen Denke heißt das also 64.000 Euro minus 8.000 Euro Gewinn sind dann noch 56.000 Euro, die operativ negativ waren. Diese negative Entwicklung zog sich dann weiter fort. 150.000 Euro im Jahre 2015 minus, 54.000 2016, 75.000 2017, 670.000 minus 2018 und im Jahre 2019 sogar 792.000 Euro an Verlust. Das reduzierte sich dann, relativ zumindest im Jahre 2020, auf minus 400.000 und 2021 noch einmal 299.000 minus. Also de facto haben sie noch niemals bis 2021 überhaupt nur einen Cent Gewinn gemacht. So wurde ganz offensichtlich zum Geschäftsjahr 2018 eine positive Fortbestandsprognose erforderlich. Und darin steht: Aufgrund des Jahresabschlusses 2019 ergibt sich ein negatives Eigenkapital von 1,287 Millionen Euro. Eine Überschuldung liegt aufgrund der vorliegenden positiven Fortbestandsprognose jedoch nicht vor. Und weiter heißt es darin, die Verluste können als Anlaufverluste bewertet werden. Das Produkt musste erst bis zur Serienreife entwickelt werden. Also sorry, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ist ein Holzhaus, wo jeder Zimmermeister weiß, wie sowas gebaut werden kann. Und die besonderen ökologischen Aspekte, das erklärt uns auch der Christian Franthal noch einmal.
Wohnwaggon ist erstens einmal ein umweltpolitisches Statement und in Wirklichkeit eine mobile, autarke, schöne Wohneinheit. Das ist der Wohnwaggon. Also kann man überall hinstellen, wir sind auf 4 Rädern, sind aber top gedämmt, haben Photovoltaik, wir haben eine Pflanzenkläranlage am Dach. Wir haben eine Kompost-Trockentrenntoilette, wo wir eigentlich Schwarzerdehumus erzeugen aus den Abfällen. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Bioethanol-Kocher. Da füllt man da hinten das Bioethanol ein und das Kochgefühl ist wie wenn man mit Gas kocht eigentlich.
Also es mag ja für den wilden Bauwagenfreak und vielleicht für den voll ökologisch orientierten Handlungsbevollmächtigten interessant sein, aber das hat mit Hausbau nichts zu tun. Hier scheint also eher eine schockartige Erkenntnis vorzuliegen, weil man wahrscheinlich vergessen hat, sich das Baurecht einmal durchzulesen und sich deshalb eine ökologische Traumwelt aufgebaut hat. Und die Entwicklung einer Trenntoilette und einer Grauwasserreinigungsanlage bis zur Serienreife mit einem millionenschweren Verlust zu begründen, ist schon sehr, sehr schwierig. Also in der Forschung und Entwicklung bis zur Serienreife können diese massiven Verluste nicht entstanden sein. Nun sprach ja die Theresa May davon, dass sie sehr zufriedene Kunden hat. Das ist natürlich einer der entscheidenden Punkte. Wenn ich gute, zufriedene Kunden habe, dann kann ich ja positiv in die Zukunft blicken. Nur ist mir aber in der Insolvenzinformation der AKV, das ist der Alpenländische Kreditorenverband, der in Österreich automatisch eingebunden wird, wenn eine Insolvenz läuft, eine Passage aufgefallen, die mir wirklich also sofort ins Auge gestochen ist. Danach gab es Umsatz- und Ergebnisrückgänge durch Immobilienbaukrise, Gewährleistungsverpflichtungen und Produktanpassungen. Und das Stichwort Gewährleistungsverpflichtung heißt, bei den bereits gelieferten Produkten war irgendwas nicht in Ordnung. Wenn dieser Punkt aber schon in der Insolvenzinformation genannt wurde, dann kann es sich nicht um eine Lappalie handeln, die vielleicht 10 Euro gekostet hat. Also sollten wir diesen Punkt vielleicht etwas näher beleuchten und dazu habe ich jetzt einen Kunden der Firma Wohnwaggon aber beraten und das ist der Michael May. Moin Michael.
Moin Peter, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ich dich auch jetzt für das norddeutsche Moin motivieren konnte. Das ist ja angenehm. Michael, wir kennen uns schon seit einigen Jahren und du hast eigentlich geschäftlich relativ nur einen einzigen Punkt an Verbindung mit der Firma Wohnwaggon. Du hast ja einen Wohnwaggon gekauft vor ein paar Jahren. Wann war das und wie fing das Ganze bei dir eigentlich an? Erzähl auch ein bisschen über dich. Wo sitzt du überhaupt? Du hast eine Baugenehmigung, das muss ich erwähnen. Du hast ein legal baugenehmigtes Haus, einen Wohnwaggon.
Ja, jetzt hast du schon ganz viele Themen aufgemacht. Also erstmal fühle ich mich als gebürtiger Hannoveraner noch als Norddeutscher. Ja, also von daher ist ein Moin durchaus noch geläufig in dieser Region. Und ja, ich habe mir im Jahr 2019 den großen Traum, den so viele haben, vom eigenen Tiny House erfüllt. Und es sollte damals ein Wohnwaggon sein. Und ich habe mich eben für diese österreichische Firma entschieden. Und maßgeblich waren für mich deren Versprechungen und Ideen rund um das Thema Autarkie. Also das war eine Sache, oder ist eigentlich immer noch so, die ich halt sehr spannend finde, sich da eben autarker, unabhängiger zu machen. Und ja, so ging das Ganze los mit der Entscheidung erstmal 2019. Und genau, du siehst so aus, als würdest du eine Frage stellen.
Nein, ich höre dir gespannt zu und bin fasziniert über deine Erzählung. So, aber du hast ja nicht lange da drin gewohnt, zumindest nicht bis zum heutigen Tag mit Unterbrechung. Was war da mit der Unterbrechung los? Was ist da passiert?
Also erstmal ging es mit ganz langem Warten los. 2019 habe ich den bestellt und dann habe ich fast ein Jahr darauf gewartet und wurde auch mehrfach vertröstet bis zur Auslieferung. In der Zwischenzeit habe ich mich eingemietet im ersten sogenannten Tiny House Village in Deutschland, in Mehlmeisel, was damals sehr bekannt war. Also es war damals so quasi der Hotspot. Also was war das? Es war ein ehemaliger Campingplatz und der wurde dann umgemodelt, dass da eben nur noch Tiny Houses drauf kamen und dann nannte man sich eben Tiny House Village. In der Nähe von Bayreuth und ja, da wurde er nur noch mit Servus gegrüßt und ich meinte Moin. Und ja, während ich auf meinen Wohnwaggon gewartet habe, hat sich aber die sogenannte Community dort schon komplett überworfen, ja, mit dem Thema, was ist eigentlich eine Gemeinschaft und wie wollen wir zusammen leben. Und der gemeinsame kleinste Nenner, eben das Tiny House, reichte eben nicht, um da einen dauerhaften Frieden und das zwischenmenschliche Miteinander zu gestalten. Also da gab es sehr viele Reibungspunkte und sind sogar zwei Bücher darüber entstanden, wie die Gemeinschaft entstanden ist und dann auch, wie die Gemeinschaft sich zerlegt hat. Ja, und während ich dort gewartet habe, hat sich eben diese Community schon wieder zerlegt und ich wurde rausgeschmissen aus dem Tiny House Village, unter anderem, also die Hälfte musste gehen, Leute. Und ja, dann stand ich eben da, wohin jetzt mit meinem bestellten Tiny House, ja, was in der Zwischenzeit fertiggestellt wurde bei der Firma Wohnwaggon in Österreich und da auf dem Hof stand. Und dann ging eben für mich hier die Tour los, ein geeignetes Baugrundstück zu suchen, eben auch mit der Erfahrung, dass man einfach rausgeschmissen werden kann, wenn man nur Pächter ist und man keinen Mieterschutz hat. Das war ein großer Fehler, den ich damals gemacht habe. Ja, also dass, wenn man ein Tiny House baut, dann, dass man sich eben erst ein eigenes Grundstück besorgt und dann eben darauf ein passendes Tiny House stellt und erst dann überhaupt diesen Prozess anstößt, ein Tiny House zu kaufen. Und
Hört, das sind meine Worte, als wenn wir das schon seit Jahren gemeinsam besprechen. Genau so.
Ja, nee, das ist aber tatsächlich irgendwo die Erkenntnis da gewesen. Und ja, und dann habe ich schlussendlich eins gefunden. Im südlichen Niedersachsen bin ich jetzt gelandet. Ganz genau, wo ich bin, sage ich nicht, um gewissen Tiny House-Tourismus vorzubeugen. Und es ist ein kleines Dorf im südlichen Niedersachsen in der Nähe von Göttingen. Und da bin ich dann schlussendlich fündig geworden, war nicht so einfach mit einem Flachdach, das war die größte Hürde, denn in den Bebauungsplänen ist eben oft vorgegeben, dass man einen Spitzgiebel oder so etwas halt haben, so ein bisschen zu der Farbe der Dachziegeln und hier wurde ich dann aber in einem Gebiet fündig und konnte dann ganz legal mit Baugenehmigung und mit allen Anschlüssen, Wasser, Strom etc. Mein Tiny House abstellen. Genau, und das ist dann 2021 passiert.
Obwohl du es ja eigentlich autark haben wolltest.
Ja, der Traum wurde nach und nach beerdigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich das als Ideal immer noch sehr gut finde, das als einen idealen Zustand, zu dem man strebt, schon weiterhin zu haben, aber diese Vorstellung, irgendwo ganz alleine auf einer grünen Wiese zu stehen, nur vom selbst angebauten Essen zu leben und zu 100% den eigenen Strom zu produzieren und das Holz zu hacken und dann im Winter einzuhalten, das geht alles partiell, ja, aber das sind keine 100%, die man da erreichen kann. Bei dem Strom beispielsweise mit meiner Solaranlage übers Jahr schaffe ich 85% meinen eigenen Strom zu produzieren, was ich sehr gut finde. Aber jetzt gerade im Januar, wo wir ja auch hier gerade sprechen, ist eben gerade die Lichtflaute oder Sonnenflaute und da gibt es einfach keinen Strom, egal wie groß die Speicherbatterie ist, egal wie groß die Solarpaneele sind, es reicht einfach nicht und da muss man einem Netz angeschlossen sein. Es ist einfach nicht möglich oder auch wenn man jetzt mal 3 Tage krank ist und mit Grippe im Bett liegt, so wie es früher mal hieß, dann kann man nicht vor die Tür gehen und anfangen mit fast 40 Fieber Holz zu hacken und Sonstiges zu tun. Das hat einfach dann seine Grenzen, das Ganze. Man ist dann auf die Mithilfe anderer Menschen und einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, die wir ja schon ohnehin eigentlich haben, angewiesen. Und 2023 hatte ich dann hier den Wasserschaden.
Ja.
Ja, und da ist dann der Worst Case eingetreten, den ich eigentlich verhindern wollte, indem ich mir ein so teures Tiny House vergleichsweise auch gekauft habe. Denn ich habe da schon bewusst auch Qualität.
Was hat es gekostet?
Knapp 200.000 Euro.
Oi, oi, oi. Okay.
Ja, also knapp 200.000 Euro ohne Grundstück, wohlgemerkt. Da hatte ich dann erstmal nur das Haus. Und das ist die sogenannte vollautarke Version von der Firma Wohnwaggon. Also ich habe dann quasi schon High-End bei Tiny Houses dann eingekauft und hatte dann auch erwartet, eben auch eine entsprechend langlebige Lösung auch einzukaufen. Aber was ich zu dem Zeitpunkt eben nicht wusste, dass ich eben schon mehr oder weniger marodes Dach hatte, ja, also die unter anderem beispielsweise die Schweißnähte auf dem Flachdach wurden zu heiß verschweißt, hat dann später ein Gutachter festgestellt und da ist halt immer mal ein bisschen Wasser reingetröpfelt und das ist deswegen so lange nicht aufgefallen, weil gleichzeitig auch noch ein Loch in die Außenfassade gebohrt wurde, wo quasi von dem Flachdach das Wasser immer munter in die Seitenfassade abgelaufen ist und so ist mir das erst aufgefallen, als mal ein ganz starker Starkregen gekommen ist und das Wasser unten bei der Fassade gar nicht mehr abgetrocknet ist, sondern es einfach nur raustropfte, rausmoderte und ich mir irgendwann gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und dann wurde das ganze Malheur eben offenkundig, dass schon holzzersetzende Pilze da drin waren. Also genau das, was man eben nicht haben will und es war mehr oder weniger ein Totalschaden und wurde dann in der Folge für knapp 150.000 Euro repariert. Also ja, allein schon an diesen Preisverhältnissen sieht man, dass sie an mir keinen Gewinn gemacht haben, mit Sicherheit. Und und das war so die technische Seite oder das, was dann passiert ist. Anfang 2025 bin ich jetzt wieder im Tiny House. Also ich sitze jetzt auch gerade wieder in meinem Tiny House, bin auch froh und freue mich auch darüber, wieder drin zu sein. Aber das, was ich da erlebt habe, ist natürlich eigentlich der absolute Super-GAU. Und was eben noch on top kommt, ist das, wie mich auch die Firma letztlich behandelt hat. Also ich musste die wirklich wie einen störrischen Esel antreiben, dieses Haus zu reparieren. Und es hat ganz lange gebraucht, bis sich überhaupt jemand mal aus Österreich hierher bequemt hat, um sich das Ganze überhaupt mal anzuschauen, was hier überhaupt los ist. Und das ist eben auch so eine meiner Erkenntnisse, kauft keine Tiny Häuser im Ausland. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo bei irgendeiner Klitsche in Rumänien für 30.000 Euro mir eine Bude gekauft hätte und die wäre dann irgendwie zerfallen nach einem Jahr, dann hätte ich gesagt, ja, okay, es war irgendwie erwartbar. Aber eben auch bei einem Premium-Tiny-House-Hersteller aus Österreich kommt es eben auch zu Problemen, bei mir dann ganz konkret, wo ist der Gerichtsstand bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
Ja.
Und da kommt man dann auf einmal in ausländisches Baurecht rein, was dann wieder anders ist. Zwischen Österreich und Deutschland ging es noch so, aber auch da ist es schwierig, dann einen Rechtsanwalt zu finden. Also super kompliziert und schlussendlich habe ich genau das Gegenteil von dem erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Wollte eigentlich ein freieres und unabhängigeres Leben führen und war dann und bin es auch letztlich nach wie vor maximal abhängig, auf gut Dünken meines Herstellers. Ne? Weil wenn die mir dann halt nicht helfen, kann ich den Schraubenzieher nehmen und solche komplexen Systeme reparieren. Das geht einfach nicht.
Ja, ja, ja. Wie lange hast du jetzt außerhalb deines Tiny House, deines Wohnwaggons gewohnt? Du hast ja eine Ferienwohnung von denen auch noch bezahltermaßen dann zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, ich bin dann mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion dann aus meinem Tiny House dann eben raus. War am Anfang hier erst in einer sündhaft teuren Ferienhauswohnung untergebracht und habe dann auf Eigeninitiative hier bei mir im Ort eine Mietwohnung angemietet, die natürlich deutlich günstiger ist, die ich dann schlussendlich auch ein Jahr bewohnt habe. Also ich war über ein Jahr aus meinem Tiny House raus und war dann nur 5 Autominuten hier entfernt mit der Mietwohnung und war dann halt eigentlich das gesamte Jahr 2024 immer gependelt zwischen der Mietwohnung und hier der Baustelle und saß hier eigentlich auf Abruf und habe immer gewartet, dass mal jemand aus Österreich oder aus Deutschland, wie auch immer, herkommt und etwas an dem Tiny House gearbeitet wird. Denn ich würde sagen, Nettozeit-Reparatur waren vielleicht 6 Wochen und brutto eben ein Jahr.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Weil hier zum Teil einfach wochenlang nichts passiert ist, auch ohne das mit mir zu kommunizieren. Und da sind wir eben genau, wo ich letztlich enttäuscht bin von der Firma, dass hier dann auch Leute hergeschickt wurden. Ein Nachbar mich dann angerufen hat und meint, hier Michael, hast du schon mitbekommen? Bei dir sind irgendwelche Leute auf dem Dach, die machen da irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich mal zu meinem Haus und war dann ganz überrascht, dass da irgendwelche Gutachter rumgewerkelt haben, ohne mich davon halt seitens der Firma in Kenntnis zu setzen. Nach dem Motto, den Blödmann halten wir mal schön von der Baustelle runter und nicht, dass der noch Fragen stellt, während wir hier unsere Arbeit machen. Und die waren auch absolut angepisst, anders kann ich das nicht sagen, dass ich mit meiner Kamera da daneben gestanden habe und gefilmt habe, wie die dann die Fassade auseinandernehmen und dann das Ganze übel zum Vorschein kam. Was ich dazu eben noch sagen muss, ist, dass ich meinen ganzen Weg ins Tiny House eben auch auf meinem eigenen YouTube-Kanal Vegan und Autark dokumentiert habe, was natürlich am Anfang für die Firma sehr schön war, ja, kostenlose Werbung, wie schön das alles ist, was sich aber mittlerweile ins Gegenteil verkehrt hat, da natürlich kritische Nachfragen bei der Firma eben auch eingehen, nach dem Motto, hier, wäre Michael, das ist aber nicht so gut gelaufen mit seinem Tiny House. Und dass sogar solche Blüten treibt, dass die Firma gerne möchte, dass ich meine YouTube-Videos, die eben einfach nur zeigen, was da passiert ist, runternehme mit dem Hinweis, sie würden so viel kritische Nachfragen bekommen und könnten jetzt gar nicht aus der Insolvenz rauskommen, was sie ja so gern tun würden. Aber ich sollte doch mal meine Videos offline nehmen, was ich natürlich nicht kann und auch nicht möchte, weil das ist einfach mein Lebensweg, meine Lebensgeschichte. Und letztlich, wie stehe ich dann in der Öffentlichkeit da, wenn ich auf einmal Videos offline nehme? Das ist ja in der heutigen Zeit, im Medienzeitalter, kommt das ja eigentlich von einem Schuldeingeständnis gleich. Und da überhaupt keine Schuld ist, die einzugestehen ist, lasse ich das natürlich alles online, ja.
Du hast auch dadurch, das hast du mir schon erzählt, du hast auch andere Wohnwaggonbesitzer dann kennengelernt, die sich da bei dir gemeldet haben. Du scheinst also kein Einzelfall zu sein.
Nee, also ein Einzelfall bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt natürlich nicht mit jedem Wohnwaggonbesitzer Kontakt, aber was in der Zeit immer mal wieder passiert ist, dass mich eben auch andere Leute kontaktiert haben, die ihren Wohnwaggon auch zurückgegeben haben. Das heißt auch, ich habe meinen ja immer noch, aber die halt eben auch Probleme haben. Vielleicht nicht ganz so gravierend wie bei mir, aber der durchgängige Tenor ist eben schon, dass es eben immer wieder zu Problemen kommt, die dann auch nicht so wirklich schnell behoben werden. Und kann jetzt nicht pauschal sagen, ich bin jetzt kein Einzelfall oder ich bin ein Einzelfall, aber es haben mich eben, sage ich mal, ein Dutzend Leute kontaktiert, die auch Probleme haben. Und was man jetzt aus dieser Zahl macht, ja, ob das jetzt eine valide statistische Zahl ist, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall insofern kein Einzelfall. Aber ich denke auch, dass das Ausmaß des Schadens bei mir schon besonders stark war. Also es hat sich bei mir nur einer gemeldet, der das gleiche Schadensprofil hatte wie ich.
Oh, das ist hammerhart. Michael, ich denke, das ist also eine runde Erzählung gewesen, die du jetzt vorgebracht hast. Ich darf nochmal erwähnen, ich werde dich auch also in den Shownotes nochmal hinterlegen mit deinem YouTube-Kanal Vegan und Autark oder nicht so viel Autark, solltest du ja umbenennen vielleicht. Und danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Wir bleiben in Verbindung. Ich drücke dir Daumen und ich schenke dir auch irgendwie noch einen Regenschirm, falls nochmal Wasserdurchbruch kommen sollte. Aber ich glaube, das wird dir auch nicht weiterhelfen. Vielen Dank, Michael.
Ja, danke für das Interview, Peter. Ciao.
So, das war das Interview mit dem Michael May. Und lass uns wirklich einfach diese Information von dem Michael so im Raume stehen lassen, ohne dass wir sie näher kommentieren. Die Frage ist ja nur, warum man 10 Jahre lang hinter einer Traumwelt hinterherläuft mit massivsten Regressforderungen und dann versucht, einen neuen Markt zu bauen. Von kleinen autarken Häuschen, die nicht legal baugenehmigungsfähig sind, hin zu klassischem Hausbau von mittelgroßen Wohngebäuden. Das heißt, komplett neue Produktpalette, komplett neue Zielgruppe und das bei verschärftem Wettbewerb, weil Holzhäuser gibt's an jeder Ecke. Also dafür bräuchte jedes Unternehmen einen langen Atem, um das auf die Reihe zu bekommen. Da wäre ja ernsthaft die Frage gewesen, ob man nicht eine Tochtergesellschaft speziell dafür baut und dann langsam die Muttergesellschaft mit ihren ganzen Regressforderungen auslaufen lässt. Aber da kommt natürlich wieder der Unternehmensberater hervor. Okay, ich weiß. Und selbstverständlich ist es wirklich so, dass die Bauwirtschaft nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland in den letzten Jahren massiv eingebrochen ist. Gerade vor wenigen Tagen wurde für die deutsche Bauwirtschaft bestätigt, dass der Rückgang mittlerweile 77% ausmacht. Und für Tiny Houses, gerade im privaten Bereich, ist es noch schlimmer, weil es ja eigentlich normalerweise eine preissensiblere Klientel anspricht, die obendrein noch empfindlicher ist. Nun hat die Firma Wohnwaggon sicherlich eine etwas finanziell interessantere Klientel angesprochen, nämlich die Nische der umweltorientierten Interessenten. Aber auch vor denen macht natürlich die Krise keinen Halt. So verzeichnen wir natürlich auch in Deutschland so manche Schließung und auch Pleite im Tiny House Markt, aber die meisten gehen eben ganz, ganz still und leise vom Hof. Doch ungeachtet dessen können wir der Firma Wohnwaggon nur das Beste wünschen, dass sie diese Krise erfolgreich überlebt. Die Hausaufgaben werden aber sicherlich extrem groß sein. Und aus meiner 30-jährigen Unternehmensberatererfahrung kann ich nur sagen, dass hier drei Dinge massiv fehlen. Eigenkapital, Eigenkapital, Eigenkapital. Es macht wenig Sinn, immer nur mit fremder Leute Geld zu hantieren. Das mag zwar in der Ökoszene so üblich sein, aber Sozialismus ist in der Wirtschaft einfach nicht funktionsfähig. Aber auch dieser Hinweis, dass die Gesellschafter zusätzlich Geld einlegen, funktioniert ja so nicht. Entweder legen sie aktives Gesellschaftskapital ein oder sie versuchen nur Schulden mit eigenen Schulden zu kompensieren. Das ist ja Blödsinn. So, und dann fehlt einfach etwas ganz Entscheidendes und das heißt Gewinne. Also ich wundere mich als Unternehmensberater ja schon, dass nur ein Jahr vor dem Kollaps jemand noch eine 500.000 investiert hat und dann noch die Geschäftsleitung übernommen hat. Eine wirkliche Chance auf Rendite auf die 500.000 hat er einfach die nächsten 30 Jahre nicht, weil erstmal das negative Eigenkapital aufgebraucht werden muss, bevor Gewinne ausgekehrt werden können, auf die er dann seine Rendite kriegt. Und dann noch die Haftung als Geschäftsführer zu übernehmen, das ist mutig. Vielleicht ist es genau das, was dieses Unternehmen Wohnwaggon wirklich benötigt. Viele mutige Menschen, die viel Geld investieren als Risikokapital, das auch weg sein kann. Und dann eine Reorganisation dieses Unternehmens, das auch wirklich mal endlich Gewinne produziert. Ja, und wenn dann vielleicht ein wenig weniger Marketing und mehr Realitätsorientierung kommt, dann kann das durchaus eine Chance haben. Also wohlan, hoffen wir auf positive Zeichen aus Österreich. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das ist ja nun mittlerweile im 5. Jahr alle 14 Tage jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr der Fall. Und bis zum nächsten zweiten Montag verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.